wir noch zu Anfang miteinander beten. Vater, wir danken dir, dass du viele Wege hast, auf denen dein Sohn, der König, zu uns kommt. Du hast auch einen literarischen Abend dafür, weil du immer wieder Menschen auf andere Wegen und andere Möglichkeiten erreichen willst. Und darum legen wir den Abend jetzt in deiner Hand. Wir danken dir für alles, Herr, was sein wird. Wir bitten dich nur um uns selbst ganz persönlich. Gib uns den Mut, unser Herz weit zu öffnen, damit du durch Worte mit uns reden kannst, die du dann in unserem Herzen übersetzt, für uns ganz persönlich. So habt du Dank für diesen Abend, Herr. Wir sind gespannt, was es sein wird. Und wir freuen uns auf alles, was du uns auch durch den Bruder schenkst. Amen.
Ich begrüße Sie auch wieder ganz herzlich. Ich möchte heute Abend zunächst mal einige weihnachtliche Geschichten aus diesem kleinen Büchlein lesen, das es aber leider nicht mehr gibt. Aber deswegen lese ich es, weil Sie es nicht selber lesen können. Lese ich daraus etwas vor. Das sind mehrere einzelne kleine Geschichten, die aber miteinander zusammenhängen durch ein altes, Ihnen sicher bekanntes Weihnachtslied: Mit den Hirten will ich gehen. Und jede dieser Geschichte schließt mit einem dieser Verse ab. Moni sagte nichts, aber wie sie die Teller auf den Tisch knallte, das sagte ihrem Mann schon genug. Dazu das Gesicht. Komm, ich mache das, sagte Martin und holte das Besteck. Moni öffnete das Fenster und rief hinaus. Komm rein, Jennifer, es ist gleich 6. Vor Weihnachtsstress? Fragte Martin behutsam. Statt Ja oder Nein zu sagen, begann Moni aufzuzählen. Plätzchen backen, vorweihnachtlichen Hausputz machen, zusätzliche Gemeindeveranstaltungen, Geschenke für die Kinder kaufen und als du auf Dienstreise warst, dann noch jeden Tag Schnee schippen. Mir reicht's. Warum singst du dann auch noch im Chor mit? Nee, das ist das Einzige in dem ganzen Trubel, was mir Spaß macht. Musik eben. Jennifer kam rein. Mama, kannst du mir mal den Schuh ausziehen? Ich glaube, es ist ein Knoten in der Schleife. Ja, nicht hier rein, ehe du allen Schnee richtig abgeklopft hast. Die 6-Jährige verdrückte sich wieder kleinlaut. Martin schnitt Brot ab. Ihr müsst als Chor sicher schon früher da sein, oder? 7:15. Jennifer kam wieder rein, den rechten Fuß im dicken Winterstiefel, den linken nur im Strumpf. Jetzt ist der Schnee aber ganz ab, Mama. Moni hockte sich vor ihr hin und begann am Schnürsenkel herumzuarbeiten. Mist, schimpfte sie nach einer Weile dann. Wie hast du denn das wieder hingekriegt? Das habe ich doch nicht extra gemacht, Mama. Jennifer fing an zu weinen. Hör auf zu jammern. Martin kam, lass mich mal. Moni kam aus der Hocke hoch und ließ sich auf einen Stuhl fallen. Erst mal genau hingucken, genau untersuchen, wie der Schnürsenkel läuft. Hör auf damit, dachte Moni, aber sie sagte nichts. Klar, dass er jetzt auch noch mit seinem Lieblingsspruch kommt. Zu ihr hätte er gesagt, erst das Problem analysieren und dann Lösungen überlegen. Zu Jennifer kann er natürlich nicht mit so hochgestochenen Worten reden. Oder ist es in Wirklichkeit auf mich gemünzt? Er soll sich unterstehen, mir auch noch Vorwürfe zu machen. Ich habe Stress genug. Andererseits, es stimmt ja irgendwie, ich sollte mein Problem analysieren. Warum bin ich so schlecht gelaunt? Genau hingucken. Ist nicht in mir etwas auch so verknotet? Wenn ich genauer hinsehe, merke ich auf einmal, Martin macht mir ja gar keinen Vorwurf. Es gibt auch keinen Grund, mit Jennifer zu schimpfen. Weihnachten. Wenn ich genauer hinsehe, ist es doch nicht nur Stress. Es ist etwas ganz anderes. Ja, eigentlich das Gegenteil davon. Friede. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast, betete Martin zum Abendessen. Unser Gast, unser Besuch, ja, ich will ihn willkommen heißen. Aber nicht wie Martha, als er nach Bethanien kam, sondern ich will seinen Besuch still genießen wie Maria. Entschuldigt meine Ungeduld eben, sagte sie leise. Mann und Tochter guckten erstaunt. Naja, lächelte sie Martin erklärend an, ich habe eben genauer hingesehen und mein Problem analysiert und da fiel mir auch gleich eine Lösung ein. Ja, so war das vor 2 Stunden. Jetzt steht sie im Chor, vorne rechts im Alt, und die schlechte Laune und die Erschöpfung sind vergessen. Die Weihnachtslieder und Motetten klingen in ihr nach. Es ist Tradition bei diesen Weihnachtskonzerten, dass sie immer mit einem ganz schlichten Lied schließen. Mit den Hirten will ich gehen. Der Dirigent hält die Stimmgabel ans Ohr und gibt die Töne an. Ja, denkt Moni, das will ich tun, genau hinsehen. Was ist denn das Eigentliche von Weihnachten? Der Einsatz wird gegeben und sie singt leise, wie es der Dirigent verlangt, aber intensiv. Mit den Hirten will ich gehen, meinen Heiland zu besehen, meinen lieben heiligen Christ, der für mich geboren ist. Weniger Gas, rief Michael, aber die Frau hörte ihn offenbar nicht. Wie sollte sie auch, der Motor heulte zornig auf und die Räder drehten sich wie entfesselt auf der vereisten Straße. Michael klopfte an die Scheibe, die Frau erschrak, wohl weil sie schon übernervös war, und öffnete das Fenster. Ich schiebe sie an, notfalls bis da vorne an die höchste Stelle, aber sie dürfen nicht so viel Gas geben. Die Reifen greifen besser, wenn sie nicht durchdrehen. Die Frau nickte. Michael war nicht sicher, ob sie ihn verstanden hatte. Es klappte aber. Er drückte mit aller Kraft und tatsächlich bewegte sich das Auto langsam. Sobald er nicht mehr schob, ging allerdings nichts mehr. Erst als sie die kleine Steigung überwunden hatten, griffen die Reifen. Die Fahrerin hielt an, die Scheibe war noch heruntergekurbelt und sie streckte den Kopf heraus. Sie sind ein Engel! Michael lachte schnaufend. Na, wir wollen es nicht übertreiben, obwohl ich Michael heiße. Na, sehen Sie, ein Erzengel sogar. Ja, wenn jeder schon ein Engel wäre, der einem anderen hilft, dann blieben ja nur noch die als Menschen übrig, die egoistisch und lieblos sind. Den Eindruck kann man auch manchmal haben, sagte die Frau und schaute Michael an, als wollte sie nicht, dass das Gespräch so schnell abbrach. Der sagte, außerdem sind die Engel hauptsächlich zum Singen da, nicht zum Schieben, glaube ich jedenfalls, besonders zu Weihnachten. Ehre sei Gott in der Höhe, diesen Satz sprach Michael nicht, sondern sang ihn mit der Bassstimme der Motette, die sie in einer Stunde im Konzert singen würden. Allerdings klang es etwas asthmatisch, weil er vom Schieben noch ganz außer Atem war. Sie singen ja sogar, lachte die Frau. Ja, ich sage ja, Sie sind ein Engel. Wollen Sie noch mehr solche Engel singen hören? Fragte Michael und lud sie zum Konzert ein. Jetzt, zwischen zwei Liedern, meint er, ihr Gesicht hinten in der vollen Kirche zu erkennen. Er kann sich allerdings täuschen, es ist dunkel unter der Empore, aber egal, ob sie zuhört oder andere, egal auch, wie viele es sind, die Engel auf dem Feld bei Bethlehem hatten ja auch nur ein paar Hirten als Zuhörer und Schafe, aber in der unsichtbaren Welt muss es jede Menge Hörer gegeben haben, vor allem Gott selbst. Michael muss schmunzeln, als er singt, mit den Engeln will ich singen, Gott zur Ehre soll es klingen von dem Frieden, den er gibt, jedem Herzen, das ihn liebt. Tante Hiltrud wohnt im Zimmer 223. Karin wollte den Aufzug nehmen, aber es dauerte zu lange, bis der kam. Es war vielleicht ein Fehler, ausgerechnet heute einen Besuch im Altersheim einzuplanen, wo abends das Konzert sein sollte. Während sie die Treppe nahm, weil das schneller ging, fiel ihr ein: Unsinn, es war ja kein Fehler. Ich habe ja extra so geplant, damit ich schneller wieder wegkomme, damit ich Tante Hiltrud sagen kann, ich muss noch zum Konzert, ich singe Sopran in unserem Chor. Man braucht so einen Grund, wieder zu gehen. Tante Hiltrud hält einen sonst stundenlang fest und erzählt Geschichten von früher, die man schon 100-mal gehört hat. Oben an der Treppe stockte Karin. Da saß ein Mann im mittleren Alter, der ihr bekannt vorkam. Wo hatte sie den nur schon mal gesehen? Er hörte einem alten Mann zu, der ganz offensichtlich nicht wusste, was er redete. Laut, sodass es auf dem halben Flur zu verstehen war, plapperte er Unsinn vor sich hin. Jetzt antwortete der Jüngere, behutsam, liebevoll. Karin hätte sich in so einer Situation geschämt, so laut mit dem Schwerhörigen zu reden und so viele andere mithören zu lassen. Aber dem Mann macht es anscheinend nichts aus. Woher kenne ich den? Als der Mann wieder sprach und der Eindruck der Stimme sich deckte mit dem Bild, fiel es ihr wieder ein. Das war der Professor, der sie im vorigen Jahr operiert hatte. Und jetzt wusste sie auch, weshalb ihr das Erkennen so schwer gefallen war. Sie kannte ihn als eiligen, vielbeschäftigten Chefchirurgen. Dazu passte es überhaupt nicht, wie er hier in Ruhe saß und Zeit vertat mit sinnlosem Geschwätz. Vielleicht war es ja sein Vater, aber trotzdem. Karin ging vorbei und grüßte. Guten Abend, Herr Professor. Der nickte ihr zu, er erkannte sie aber offenbar nicht. Tante Hiltrud freute sich riesig, wie immer, wenn sie Besuch bekam. Karin lächelte tapfer, überreichte die Tüte mit selbstgebackenen Weihnachtsplätzchen und sagte sicherheitshalber schon mal gleich, dass sie nicht lange bleiben könne. Das hinderte Tante Hiltrud aber nicht, weit ausholend zu erzählen. Karin seufzte unhörbar. Auf einmal schoss ihr ein Gedanke durch den Kopf. hatte sie eben noch auf heißen Kohlen gesessen, schien ihr die glühenden Kohlen plötzlich im Kopf zu setzen. Sie schämte sich zutiefst. Der vielbeschäftigte Chefarzt nimmt sich so viel Zeit für den alten Mann, und ich habe schon die Entschuldigung bereitgelegt, warum ich gleich wieder gehen muss. Der kluge Mann geht liebevoll auf das unsinnige Plappern ein, und ich höre meiner Tante noch nicht einmal zu. Ohne dass Karin es wollte, kam sie über ihre Lippen. Entschuldige bitte, Tante Hildrud, dass ich so wenig Zeit... Aber die verstand es falsch. Eine Entschuldigung ist eben im heutigen Sprachgebrauch auch nicht mehr wirklich eine Entschuldigung. Karin, ich weiß doch, du musst heute singen, heute Abend gehen, nur du kannst ja nach Weihnachten noch mal vorbeikommen. Das mache ich, Tante Hildrud, ganz bestimmt, ich verspreche es. Geh und mach den Menschen Freude mit deinem Singen. Stell dir vor, du tätest es an meiner Stelle. Ich kann ja nicht mehr singen und anderen Freude machen, ja, das kann ich auch nicht mehr so. Jedenfalls kann ich nicht mehr nachholen, was ich da versäumt habe in den 79 Jahren. Aber du bist noch jung, du kannst noch Freude verschenken. Musik und Freude. Und Zeit, murmelte Karin. Wie bitte? Aber Karin stand nur wortlos auf, setzte sich auf die Armlehne von Tante Hildruds Sessel und legte den Arm um sie. Die Tante lächelte sie an und führte ihre Gedanken von eben weiter. Du weißt ja, mein Kind, etwas geschenkt zu bekommen, mag unser Leben reicher machen. Aber etwas verschenken, mag es oft noch reicher. Reich, unglaublich reich fühlt sich Karin, als der Abend zu Ende geht und sie merkt, wie die Gesichter vor ihr von Lied zu Lied mehr von der Weihnachtsfreude aufnehmen und wieder zurückspiegeln. Und während der dritten Strophe im Schlusslied ist ihr, als hätte der Dichter es für sie geschrieben. Mit den Weisen will ich geben, was ich Höchstes hab im Leben. Geb zum seligen Gewinn ihm das Leben selber hin. Sie kennen doch die Maria Seewald, Herr Pastor, sie singt im Sopran. Natürlich kenne ich sie. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Vielleicht kann ich helfen, antwortete der Seelsorger ohne zu lächeln. Du magst sie? Carsten nickte. Ja, das ist doch schön, warum guckst du da so traurig? Oder will sie nichts von dir wissen? Ich glaube doch, sagte Carsten. Ja, wo liegt da das Problem? Sie haben gesagt in der Andacht beim letzten Üben, wir sollten an den Text denken, wenn wir singen. Nur dann macht es Gott Freude. Ja und? Wenn wir den Vers singen, mit Maria will ich singen, da muss ich immer an meine Maria, also an Maria Seewald muss ich dann denken. Da ist dann auch noch von einem zarten Geheimnis die Rede und der Pastor lachte laut. Entschuldige, dass ich lache, Carsten, aber ich lache dich nicht aus, bestimmt nicht. Aber nun fürchtest du also, Gott sei dir böse, weil du an deine Maria denkst, statt an die heilige Familie im Stall von Bethlehem. Ja, so ungefähr. Der Pastor wird wieder ernst. Da war mal ein Bauhandwerker, der war so verliebt wie du. Es war ausgemacht, dass er seine Maria bald heiraten sollte. Auf einmal der Schock, Maria ist schwanger. Sie hat einen anderen? Liebt sie mich nicht mehr? Eine Welt bricht für ihn zusammen. Ein Leben ohne seine geliebte Maria und ohne ihre Liebe kann er sich nicht vorstellen. In der Nacht, als er nach langem Grübeln und Herumwälzen endlich doch einschläft, spricht Gott im Traum zu ihm. Was hier geschieht, sagt ihm Gott, ist ein Geheimnis. Deine Maria ist dir treu, aber vor allem ist sie Gott treu. Und darum hat er beschlossen, durch sie seinen Sohn zur Welt kommen zu lassen. Der Bauhandwerker, das war Josef, nicht? Richtig, der Bauhandwerker mit dem Namen Josef versteht zwar noch nicht alles, aber er glaubt dem, was Gott sagt. Und die Ereignisse bestätigen ihm bald, dass es mit diesem Kind, an dessen Geburt er nicht beteiligt ist, etwas Besonderes auf sich hat. Engel erscheinen, Weise aus dem fernen Osten lesen sein Kommen in den Sternen, ein alter Prophet erkennt in dem Kind den versprochenen Erlöser. Josef ist ganz sicher, Gott ist Mensch geworden und er ist ausgerechnet als Kind seiner Maria gekommen. Josef weiß sich weiter von Maria geliebt, aber noch mehr von Gott, der ein Kind wurde für uns, der nicht als gewaltiger Herrscher kam, als strenger Richter, sondern als hilfsbedürftiger Säugling, um uns hilflosen Menschen ganz nahe zu sein. Weihnachten, ja, Siehst du, Carsten, das ist das Geheimnis zart. Gott im Fleisch, uns sichtbar geworden. Was für eine Liebe muss der große Gott zu uns haben? Die Liebe zwischen Menschen ist nur ein Abbild davon oder ein Beispiel, um diese göttliche Liebe besser zu begreifen. Carsten schweigt nachdenklich, dann aber blickt er wieder auf. Ja, aber gerade wo das so eine tolle Sache ist und, naja, irgendwie heilig, also wenn ich jetzt wieder mit den Gedanken, du brauchst da kein schlechtes Gewissen zu haben, im Gegenteil, du kannst Gott dafür danken, ganz verschwiegen und tief innen. Danken für Maria und für alles andere Schöne, besonders für Gottes Liebe zu dir. Noch als der Dirigent den Ton angibt zu dem traditionellen Schlusslied, denkt Carsten an Maria, weil er daran denkt, dass er sicher gleich daran denken wird. Aber seltsam, als sie den vierten Vers singen, ist er mit den Gedanken nur noch bei dem Wunder von Weihnachten. Mit Maria will ich sinnen, ganz verschwiegen und tief innen, über dem Geheimnis zart Gott im Fleisch geoffenbart. Der Dirigent schiebt das Blatt mit dem Programm unter die Noten. Er braucht es jetzt nicht mehr, jetzt kommt nur noch ein Lied. Er hat immer Ordnung auf seinem Pult. Es gibt nichts Peinlicheres, als wenn der Dirigent vor allen Leuten in Papieren wühlt und seine Noten sucht. Letztes Lied des Ordens, ordnungsgemäß oben, mit den Hirten will ich gehen. Er lässt seinen Blick über den Chor schweifen. Sie haben sich ganz eingebracht, seine Sänger, sehr schön. Natürlich hätte es hier und da noch sauberer klingen können. Der Tenor hatte wieder mal in seiner Begeisterung etwas die Tendenz nach oben. Das sind Feinheiten, man kann von einem Laienchor nicht zu viel verlangen. Insgesamt war es ein sehr schönes Konzert. Sie haben zu Gottes Ehre und zur Freude der Menschen gesungen. Ich werde Ihnen das nachher sagen, denkt er. Ich bin stolz auf euch. Ah nein, das klingt zu theatralisch. Vielleicht, ich habe mich gefreut über euch. Jetzt sagt ihm sein Gefühl, dass die Pause lang genug war. Er schlägt die Stimmgabel auf den Knöchel am linken Handgelenk und hält sie ans Ohr. A, eine kleine Terz zum C, ansummen, ein Satz. Ja, ich freue mich mit euch gemeinsam, Gott zu loben im Lied. Dabei ist das Singen mit euch ja nicht das Schönste. Gott mit mir, das ist noch viel mehr. Sein Sohn Jesus mit mir und ich mit ihm. Kann es etwas Größeres geben? Mit weit ausholenden Bewegungen dirigiert er weiter als nötig, auch weiter als gut ist, denn sie sollen ja zart singen, aber die Freude reißt ihn mit und wenn er schon nicht tanzen kann, sondern stillstehen muss, tanzen wenigstens die Arme und das Herz. Mit dir selber, mein Befreier, will ich halten Weihnachtsfeier. Komm, ach komm, ins Herz hinein, lass es deine Krippe sein. Ich habe Ihnen gestern einige Balladen vorgelesen. Das waren die Umformungen der Gleichnisse oder einiger Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, die im Neuen Testament stehen. Das waren Beiträge, die ich für den Rundfunk, für den ERF geschrieben habe. Davor hatte ich Geschichten aus dem Alten Testament in diese Reimform gebracht. Das ist dieses Buch geworden, Der Fiesling im Riesling. Das liegt aber draußen, ist zu haben. Können Sie sich denken, wer das ist, der Fiesling im Riesling? Der Ahab, der König Ahab, der dem Naboth seinen Weinberg sich unter Nagel gerissen hat. Also das sind so verschiedene Geschichten aus dem Alten Testament in Balladenform gebracht. Nun haben die ja nicht direkt eine Beziehung zu Weihnachten oder Advent, das ist ja Altes Testament, aber ich wollte gerne daraus auch einiges lesen. Und da kam ich jetzt auf die Idee heute Morgen, ich könnte einfach so ein paar Personen Ihnen vorstellen. Da wird immer eine Person angeredet in diesen Balladen hier. Einige Personen vorstellen, von denen man weiß, dass sie schon in der Zeit des Alten Testamentes eben auf Jesus, auf den kommenden Messias hingewiesen haben. Wer heute Morgen im Gottesdienst war, hat davon gehört, dass es schon diese ganze lange Geschichte der Prophezeiung Gottes auf den kommenden Messias hin gegeben hat. Und da fiel mir ein, etwa der Mose, der die Prophezeiung ausgesprochen hat, einen Propheten wie mich wird der Herr euch erwecken. Oder dann Biliam, war heute auch kurz erwähnt. Also es wird ein Stern aufs Jakob aufgehen und so weiter. Diese Prophezeiung des Biliam. Dann dachte ich an David, Sie kennen den Psalm 22, der ja sehr genau die Passionsgeschichte mit einigen Details verblüffend genau beschreibt. Und vielleicht am Schluss noch von Daniel, der ja in dieser ganzen bildlichen Darstellung des Reiches Gottes, wie sich das alles bis dahin entwickelt, sehr konkret schon auf die künftige Entwicklung hinweist. Also diese vier Personen wollte ich einfach mal, habe ich jetzt mal ausgewählt, weil es ja irgendwie eine, wenn auch nicht im Text vorkommende, aber wir wissen das, eine Beziehung zur Verheißung des kommenden Erlösers gibt. Ich lese also mal die Geschichte zunächst von Mose. Ach Mose, was war das ein Sieg? Dabei gab es gar keinen Krieg. Im richtigen Krieg mit Schwert und Spießen, mit Keulen schlagen, Bogen schießen, da hättet niemals ihr gewonnen. Und keiner von euch wäre entronnen. Des Pharaos gewaltiges Heer, 600 Wagen oder mehr, an jeden vorn zwei schnelle Gäule verfolgten euch in höchster Eile. Was konnte eure Flucht da nützen? Auf allen Wagen Bogenschützen, die treffen glatt auf 100 Schritte das Herz des Feindes in der Mitte. Die Pferde galoppieren schnaubend, die Wagenräder rasseln staubend. Deshalb hält ihre Infanterie auch Abstand, sonst erstickte sie. Der Lärm der Wagen und der Gäule wird übertönt vom Streitgeheule und in den Augen ihrer Schützen sieht man die Kampfeswut schon blitzen. Bei euch dagegen, da rast nichts. Ihr steht fast stille angesichts des Tempos, wie laut euren Speeren die Feinde sich von hinten nähern. Ihr haltet euch nur an das brave, gemache Tempo eurer Schafe. Es ging auch nicht schneller ohne Vieh. Die Lastenträger haben Mühe, durch tiefen, losen Sand zu eilen. Die vielen kleinen Kinder heulen, verlangen klagend von den Müttern, sie sollen sie tragen oder füttern. Am schwersten haben es auf der Reise die Schwachen, Kranken und die Greise. Sie schimpfen heftig, nicht zu fassen, dass wir uns darauf eingelassen. Der Mose, unser Führer, macht sich die Sache leicht, er ist erst 80. Nun müssen wir uns dürstend sputen und werden doch sehr bald verbluten durch die ägyptischen Ungeheuer und werden Beute für die Geier, wo wir doch vorgezogen hätten den stillen Tod in unseren Betten. Du hast all das gesehen, gehört und drum dein Herz zu Gott gekehrt und flehtest, dass er sich erbarm. Gott sprach, du siehst den Meeresarm, geh hin, dann sollst du deinen Stecken vom Ufer übers Wasser recken. Du wirst schon sehen, was dann passiert und dass euch der Allmächtige führt. Natürlich hast du das getan. Sofort erhob sich ein Orkan, bewegt das Wasser, bis er dies gewaltig nach der Seite blies. Rechts war das Meer, links war das Meer, dazwischen aber war es leer. So blieb es auch, der Wind war kräftig. Mir nach riefst du und winktest heftig. Zwar war der Marsch auch hier nicht leicht, der Boden war noch ziemlich feucht, doch nun, nach diesem Wunderzeichen, wäre töricht, es zurückzuweichen. Und weiter, immer weiter ging's mit Angst im Blick nach rechts und links, wo Wasser hoch wie Festungsmauern euch ließ erzittern und erschauern. Gerade als die letzten Auserwählten sich aus dem Matsch ans Ufer quälten, kam Pharao mit 1000 Mann vom Heer am anderen Ufer an. Mir nach, rief er, nun gar nicht weise, sie folgten alle in die Schneise. Da gruben sich die Wagenräder tief in den Schlamm. Erschreckt sah jeder, dass diese Straße voll Gefahr, vielleicht auch ihr Verderben war. Es ging nicht vor und nicht zurück. Und nun fließ sie ganz das Glück, der Ostwind hörte auf zu wehen. Sie mussten mit Entsetzen sehen, das Wasser stürzt auf sie herab. Das Heer bekam ein nasses Grab. Gern macht ich mir dein Lied zu eigen, das du dort sangst, und Mirjams Reigen, wenn ich bei euch gewesen wäre. Der Herr ist mächtig, ihm sei Ehre. Biliam. Du, Biliam, warst ein Prophet, ein Mensch, der vor dem Höchsten steht, der Gottes Wort für hier und jetzt in Menschensprache übersetzt. An einem Morgen waren bei dir viel fremde Reiter vor der Tür. Den schönen Gruß von unserem König, und deine Brust, die schwoll ein wenig, dem Balak, Moab heißt sein Land, es liegt im Süden, linke Hand vom Jordan und vom Toten Meer. Nun, unser König bittet sehr, du mögest ihm zu Hilfe eilen, den Feinden einen Fluch erteilen, den Wüstenstämmen, diesen Rohen, die ihn von Westen her bedrohen. Wirst einen Fluch du für sie sprechen, so könnt sie das entscheidend schwächen. Wenn sich das Volk so schwächen lässt, gibt er ihm mit dem Heer den Rest. Komm mit, es würde Balak freuen, es soll dein Schaden auch nicht sein. Nun war es nicht schwierig zu entdecken, es waren die meisten von den Säcken, die ihnen schwer am Sattel hingen, voll Gold und anderen edlen Dingen. Du mühtest dich nicht hinzugucken und sprachst nach dreimal heftig schlucken, Prophet zu sein ist eine Bürde, nicht, dass ich nicht gern helfen würde, zumal der Lohn ins Auge mir sticht, doch leider, Balak, geht das nicht, denn ein Prophet, wie du wohl weißt, sagt nur, was Gott ihn sagen heißt. So wandten sie sich bald zurück. Du folgtest mit betrübtem Blick dem Zug der reichen fremden Reiter. Nun gut, arm geht das Leben weiter. Doch, wie erstaunlich, bald darauf, da tauchten sie schon wieder auf. Viel stolze Herren auf edlen Tieren, der Balak wollte dir imponieren. Der Kern der vornehmen Gesandtschaft bestand aus Balaks Blutsverwandtschaft, die mit viel Gold bei dir eintrafen, das waren Fürsten oder Grafen. Die haben dir nun ausgerichtet, wir wissen, du bist Gott verpflichtet. Jedoch sei nicht so unbeweglich. Wenn Gott spricht, ist es sicher möglich, sein Wort, da du doch Spielraum hast, so hinzubiegen, dass es passt. Dem wolltest du nicht widersprechen. Du hast beschlossen, aufzubrechen. Und bald schon trabtest du dahin auf deiner treuen Eselin. Gott aber war dabei voll Zorn, schickt einen Engel, der von vorn auf einem schmalen, engen Pfad dir und dem Tier entgegentrat. Der Engel sah ihn, der Esel sah ihn und blieb stehen. Du aber konntest ihn nicht sehen. Was zeigt, dass manch ein Mensch und Christ oft dümmer als ein Esel ist? Du hast dein Reittier arg versohlt, so hat sich's zweimal wiederholt. Zum Schluss noch quetschte dir dein Grauer den Fuß an einer Weinbergmauer. Du schlugst das Tier voll Schmerz und Wut. Der Esel fand das gar nicht gut, er fand's im Gegenteil betrüblich. Und, was bei Eseln sonst nicht üblich, beschwerte mündlich sich bei dir. Bin ich nicht ein getreues Tier, das als bescheidener Leisetreter dich trug so manchen Kilometer durch Wald und Feld, bergab, bergan? Was schlägst du mich wie ein Tyrann? Du sahst den Engel, sprangst vom Rücken des Esels, um dich tief zu bücken. Er sprach, die Eselin hat recht, nicht sie, dagegen du bist schlecht. Befolgst nicht Gottes Wort aus Gier? Nun gut, zieh hin, doch merke dir, sprich nur, ob's Fluch sei oder Segen, was Gott in deinen Mund wird legen. Wir kennen alle das Ergebnis. Uns Biliam zeigt dein Erlebnis, Gott kann, um Stolz und Gier zu stutzen, mal Engel und mal Esel nutzen. David. Da sitzt du, David, auf der Erde, gibst Acht auf deines Vaters Herde und singst ein frohes Lied dabei, dass Gott der gute Hirte sei, der immer, tags wie auch im Schlafe, dich stets beschützt, wie du die Schafe. Das ist ein wunderschönes Bild, doch leider ist das Leben wild und voller Ängste und Bedrängnis. Gerade jetzt droht ein Verhängnis ganz Israel mit Frauen und Kindern, denn die Philister morden, plündern und brennen, rauben mit dem Heer und machen euch das Leben schwer. Zwar ist da König Saul, der Held, der sich dem Feind entgegenstellt, doch kann's ihm mit dem Heer gelingen, ihn dran zu hindern, vorzudringen? Siehst du nicht hier auf dieser Weide, bei Sonnenschein, entfernt vom Leide, inmitten ländlicher Idylle, die Welt durch eine rosa Brille? Dein Vater hat dich heimbestellt. Du weißt, die Brüder sind im Feld, viel Sorge mache ich mir um sie, so sprach der alte Isai. Jetzt lagern sie im Eichengrund, bring ihnen diese Brote und die Körner, Käse gebe ich dir für ihren Unteroffizier. Da machtest du dich auf die Socken und kamst zum Heer. Du fandst sie hocken in ihrer Stellung leicht erhöht und wenn man da hinunterspäht, sieht man den Eichgrund und darüber die anderen Hügel gegenüber, wo die Philister mit dem ganzen gewaltigen Heere sich verschanzen. Da tritt, du traust den Augen kaum, ein Riesenkerl, groß wie ein Baum, breit wie die Tür an eurem Haus, aus der Philister Front heraus. Sein Waffenträger trägt ein Schild, auch der ist groß, doch welches Bild, er wirkt daneben wie ein Zwerg. So kommen sie herab vom Berg und pflanzen sich nach raschem Lauf breitbeinig dort im Talgrund auf. Du fragst, wer ist das da im Grund, Dein Bruder sagte, halt den Mund, hör ab, das sieht ja doch ein Blinder. Der Fall hier, der ist nichts für Kinder. Ja, Brüder sind oft überheblich. Das ist zwar üblich, doch nicht löblich. Doch hörst du, was das auf sich hat? Der Riese dort heißt Goliath. Vorkämpfer ist er, stellvertretend für alle, sterbend oder tötend. Das Heer, von dem gewinnt der Krieger, gilt dann im Ganzen auch als Sieger. In Mode kommt jetzt dies Verfahren, weil es ja hilft, Soldaten sparen. Der Kampf der Stellvertreter-Riesen verhindert großes Blutvergießen. Nur leider ist bei uns kein Mann, der dem Paroli bieten kann. Der Goliath schrie, nun los, ihr Feigen, schickt einen her, dem will ich's zeigen. So höhnte, brüllte der Philister, so zog er sämtliche Register. Man kam sich klein vor wie ein Wurm vor diesem Mann, groß wie ein Turm, breit wie ein Schiffsbug, der Brustkasten, mit Armen fast so dick wie Masten, der ganze Kerl mit Blech bewehrt und in der Faust das Riesenschwert. Du sprachst, ich hab als Waffe leider nur meine vielbewährte Schleuder, bin Schwert und Rüstung nicht gewöhnt und trotzdem, er hat Gott verhöhnt. Darum bin ich sicher, dass ich schaffe, denn Gott ist meine stärkste Waffe. Du liefst ins Tal, flink wie ein Wiesel und schleudertest. Es traf der Kiesel direkt am Kopf, man glaubt es kaum, er stürzt wie ein gefällter Baum. Du hast mit seinem Schwert behend den Kopf von seinem Rumpf getrennt. Man sieht, dass, wie in ruhigen Zeiten, auf Gott Verlass ist, auch beim Streiten. Dann noch den Daniel. Ja, Daniel, so ist das leider. Wer den Erfolg hat, hat auch Neider. Nun, die Erfahrung macht wohl jeder. Bei König Darius dem Meder warst du trotz fortgeschrittenem Alter der höchste Generalverwalter. Die anderen suchten Neid im Herzen, dich nun beim König anzuschwärzen. Sie suchten lang zu diesen Zwecken. Es hat doch jeder Dreck am Stecken. Es gibt doch keinen ohne Sünden. Wer gründlich sucht, wird auch was finden. Doch nichts war. Keine Halbweltdame, Betrug nicht, keine Vorteilsnahme, auch nicht der winzigste Skandal. Na, sowas ist doch nicht normal. Nun gut, hat Daniel wirklich keine Verfehlung, konstruieren wir eine. Sie beugten vor dem Herrscher sich. Der König lebe ewiglich. Ach, welch ein Vorrecht ist's, auf Erden von Darius regiert zu werden. So klar ist leider das nicht allen. Drum sind wir auf den Plan verfallen. Du mögest ein Gesetz erlassen, wir könnten es für dich verfassen, wo jedem wird das Recht bestritten, von irgendjemand was zu bitten. Dir ganz allein, in 30 Tagen, mag seine Bitten man vortragen. Denn so erkennt der Dümmste gleich, nur durch den König sind wir reich. Gesetz der Perser und der Meder ist unauflöslich, das weiß jeder, und übertritt's ein böser Bube, so kommt er in die Löwengrube. Darius fühlte sich geschmeichelt, wie jeder, dessen ich gestreichelt, durchschaute nicht ihr übles Treiben. Macht nur, ich werde unterschreiben. Du hast zur Regel dir erhoben, dreimal am Tage Gott zu loben. Du sangst dabei auf deine Knie und das bei offener Jalousie am Fenster nach Jerusalem. Die Feinde konnten ganz bequem von unten sehen, wie du mit Beten des Königs Regel übertreten. Du ahntest bei der Regel zwar, dass sie für dich geschmiedet war, doch hast du nicht klein beigegeben. Wenn sein muss, nehmt mir halt das Leben, doch meinen Gott müsst ihr mir lassen. Nicht beten, könnte euch so passen. Was wäre denn ein Glaube wert, der sich in Krisen nicht bewährt? Ich tu für Darius meine Pflicht, doch über Gott steht er mir nicht. Der König hat dich wohl geliebt und war darum auch sehr betrübt, als ihm die Neider hinterbrachten, du würdest sein Gebot missachten. Trotz der Intrige, Neid und Tücke sucht Darius eine Gesetzeslücke, doch das Gesetz war wasserdicht. Ach Daniel, das wollte ich nicht, wir müssen das Gesetz erfüllen. Da unten schon die Löwen brüllen, die, das ist Absicht, dort im Graben schon lange nichts gefressen haben. Ach Daniel, schwer ist mein Herz, vielleicht geht's schnell und ohne Schmerz. So warf man dich hinunter schließlich. Die Löwen, gar nicht sehr verdrießlich, begrüßten dich mit sanftem Schnurren, statt laut zu brüllen und zu knurren. Ihr ganzer Hunger schien verflogen, die Krallen waren eingezogen und mit den sammetweichen Tatzen, da streicheln sie wie Schmusekatzen. So hast du still die Nacht verbracht. Am nächsten Morgen um 7:30 guckt Darius noch im Nachtgewand voll Sorge über den Grubenrand. O Daniel, du lebst ja noch. Schnell, Knechte, zieht den Ärmsten hoch und werft dafür die Neider rein. Mich und die Löwen wird es freuen. Und betet Daniels Gott mit an, der so ein Wunder hat getan. So viel mal diese alttestamentlichen Geschichten. Nur noch ein paar weihnachtliche Geschichten, soweit unsere Zeit noch reicht. Ja, jetzt habe ich die Auswahl, wir haben noch vielleicht gut 20 Minuten. Gut, ich lese mal diese Geschichten. Du Papa. Aus den Lautsprechern klang stille Nacht, heilige Nacht, obwohl es noch gar nicht so weit war. Es war erst Advent. Fahr du schon mal mit Oliver nach Hause, schlug Frau Sellmeier ihrem Mann vor. Ich besorge dann noch, sie deutete mit den Augen auf ihren Sohn. Herr Sellmeier verstand. So viel Vorsicht wäre aber gar nicht nötig gewesen. Es war so laut im Kaufhaus, dass Oliver gar nichts verstand. Außerdem blickte er fasziniert auf den Weihnachtsmann, der in einiger Entfernung vorüberging, den langen weißen Bart vorn und den vollen braunen Sack hinten über dem roten Mantel. Oliver drückte sich instinktiv an Papas Beine, als die unheimliche Gestalt näher kam und als Papa sagte, komm Oliver, wir gehen schon mal, Mama hat noch was zu erledigen, da war der Kleine dann auch gleich einverstanden. Auf dem dunklen Parkdeck sagte Herr Sellmeier, du brauchst doch keine Angst vor dem Weihnachtsmann zu haben, der tut dir nichts.
Habe ich aber.
Das ist doch nur, ja weißt du, ja, du bist eigentlich groß genug, um das zu verstehen. Das ist doch gar kein richtiger Weihnachtsmann. Da hat sich nur irgendein Mann so verkleidet, weißt du, weil das den Leuten Spaß macht.
Echt?
Fragte Oliver und blickte zweifelnd zu seinem Papa auf.
Ja, ja, ganz bestimmt.
Woher weißt du denn das?
Ja, dass der nur verkleidet ist, na, das weiß man eben. Als Großer weiß man sowas.
Oliver blieb skeptisch.
Wie kann man die denn unterscheiden?
Wie unterscheiden?
Na, was der richtige und was der falsche Weihnachtsmann ist.
Ach Junge, die sind doch alle falsch.
Alle?
Sie waren beim Auto angekommen. Herr Sellmeier öffnete und schob seinen Sohn auf den Kindersitz. Während er ihn anschnallte, erklärte er, es gibt gar keinen richtigen Weihnachtsmann, überhaupt keinen. In Olivers Gesicht stand die Verwirrung geschrieben, die diese Auskunft auslöste. Herr Sellmeier schloss die hintere Tür, stieg vorn ein und schnallte sich an. Ehe er losfuhr, drehte er sich zu seinem Sohn um und fuhr mit der Erklärung fort. Weißt du, die Weihnachtsmänner, also der Weihnachtsmann, das ist so eine Legende oder das hat man sich nur so ausgedacht, weil, ja, ich weiß auch nicht warum, ist halt so. Er startete den Motor und fuhr los. Die Gäste hatte etwas von Punkt um an sich oder Schluss jetzt. Aber damit war Oliver nicht einverstanden.
Der Nikolaus, Papa.
Ist auch nur ausgedacht.
Den gibt's auch nicht?
Sag ich doch nein.
Und das Christkind auch nicht?
Doch, das Christkind gibt's.
Ach.
Herr Sellmeier schob die bezahlte Karte in den Schlitz an der Ausfahrt des Parkhauses und die Schranke hob sich.
Du, Papa.
Ja, was denn noch, Kind?
Warum läuft das Christkind nicht im Kaufhaus rum?
Du stellst Fragen, knurrte Herr Sellmeier. Eigentlich eine überflüssige Bemerkung, wenn man es genau nahm. Er musste sich konzentrieren. Seine Frau fuhr nämlich immer langsam wie ein Ochsenkarren die eng gebundene Abfahrt hinunter. Darum lag ihm daran, jedes Mal zu zeigen, wie schnell er das konnte, auch wenn sie gar nicht dabei war. Oliver hatte kein Auge für die Fahrkünste seines Vaters. Seine Gedanken waren nur noch beim Thema von eben.
Ich meine, der Weihnachtsmann läuft da nicht rum. Also der läuft da rum, dabei gibt's ihn gar nicht. Aber das Christkind, das gibt's, aber das ist nicht da.
Ach, Oliver, man kann sich doch nicht als Christkind verkleiden.
Braucht doch keiner, wenn es das in echt gibt.
Damals gab es das Christkind in echt, aber doch nicht heute.
Nicht?
Doch, also heute auch irgendwie. Nur, verstehst du, damals war Jesus das Kind in der Krippe. Heute ist er
auch da, aber er ist nicht zu sehen. Nicht zu sehen? Er antwortet nicht, weil er gerade eine Lücke im Verkehr nutzen konnte, um sich auf der Hauptstraße einzufädeln. Dann sagte Oliver, ah, jetzt verstehe ich's. Wirklich? Fragte sein Vater. Ja, ja, das Christkind verkleidet sich auch, vielleicht wie ein ganz normaler Mensch und darum sehen wir es nicht. Das gab Herrn Sellmeier etwas zum Nachdenken und deshalb antwortete er nicht. Als sie die Stadt verließen und auf der Straße zu ihrem Dorf waren, wurde Herr Sellmeier durch die Stimme seines Sohnes aus seinen Gedanken aufgeschreckt. Papa, gibt's denn die Engel?
Was für Engel? Wie kommst du denn darauf?
Na, die Engel bei den Hirten. Du hast doch gesagt, Jesus gibt's.
Ja, ja.
Aber den Weihnachtsmann gibt's nicht.
Nein.
Und jetzt will ich wissen, ob es die Engel gibt.
Herr Sellmeier räusperte sich. Ja, die Engel gibt's wirklich. Also nehme ich jetzt an. Also die gehören ja zu der Weihnachtsgeschichte. Und da werden sie wohl, was du alles wissen willst.
Du nicht?
Ja, doch. Ich würde es auch gerne genauer wissen.
Sie fuhren auf einer schmutzig nassen Straße, die Landschaft rechts und links sah mit den kahlen Bäumen und dem Graubraun der Wiesen unwirtlich aus. Es gibt keine richtigen weißen Winter mehr, stellte Herr Sellmeier betrübt fest. Andererseits hatte er im vorigen Jahr, als es mal kräftig geschneit hatte, auch kräftig geschimpft. Für das Auto war das Wetter ja dann doch besser. Schließlich fuhr man nicht mehr mit dem Ochsenkarren. Du Papa!
Ach Kind, ich weiß doch auch nicht mehr.
Aber was ich fragen will, das weißt du sicher.
Na was denn?
Die Engel, laufen die auch so im Kaufhaus rum wie der verkleidete Weihnachtsmann?
Habe ich noch nicht gesehen, antwortete Herr Sellmeier. Weißt du, Engel sind nicht so Figuren, wie man sie oft auf Bildern sieht, mit großen Flügeln und so.
Meinst du, die haben gar keine Flügel?
Keine Ahnung, aber ich nehme an, weil die Engel in der Bibel immer plötzlich irgendwo erscheinen und auch in der Luft sind und so, da hat man ihnen Flügel angedichtet. Aber warum sollten Engel nicht auch ohne Flügel fliegen? Ich meine, wenn sie nicht der Schwerkraft und den Gesetzen der Aerodynamik unterworfen sind, aber das ist jetzt für dich zu schwierig, das verstehe ich ja kaum.
Und haben sie dann auch kein so langes Nachthemd an?
Wahrscheinlich nicht, vermutet Herr Sellmeier.
Aber was haben sie denn dann an?
Ich weiß es doch nicht. Jetzt kamen sie in ihr Dorf. Ein paar Sträßchen noch bis nach Hause.
Du Papa!
Lehmann sind immer noch nicht fertig mit ihrem Fassadenanstrich. Jetzt schaffen sie es nicht mehr bis Weihnachten.
Aber Papa, bei den Hirten auf dem Feld, da sind die Engel in der Luft geflogen.
Das steht da nicht, glaube ich. Vielleicht standen sie auf der Wiese.
Aber wie sind sie denn da vom Himmel hingekommen?
Ja, die waren vielleicht schon da.
Schon da?
Ja, nur eben unsichtbar bis dahin. Und auf einmal waren sie zu sehen.
Jetzt waren sie angekommen. Herr Sellmeier stieg aus und Oliver kletterte von seinem Kindersitz herunter. Du Papa, im Kaufhaus.
Ja, Mama hatte da was zu besorgen. Die kommt später mit dem Bus nach Hause.
Nein, ich meine doch die Engel. Wenn die so unsichtbar sind.
Herr Sellmeier schloss die Haustür auf und schob seinen Sohn hinein.
Dann gehen die vielleicht doch durchs Kaufhaus. Nur man kann sie nicht sehen.
Ja, möglich.
Vielleicht sind sie dann sogar hier im Flur oder im Wohnzimmer.
Meinst du?
Herr Sellmeier zog erst sich und dann seinem Sohn die warme Jacke aus und hängte sie auf. Die Schuhe kann ich alleine.
Okay, zieh deinen Hausschuh an, da stehen sie.
Weiß ich doch, Papa.
So, jetzt machen wir es uns gemütlich, ja?
Oh ja, Papa, wollen wir was zusammen spielen?
Ach, ich dachte eigentlich, du könntest alleine spielen und ich lese dann etwas.
Sie gingen beide ins Wohnzimmer, wo Olivers Holzeisenbahn auf dem Teppich aufgebaut war. Mit einem psychologischen Trick versuchte Herr Sellmeier, seinen Sohn auf die Faszination des Eisenbahnspiels hinzuweisen. Da unterm Sofa geht die Bahn wohl durch einen Tunnel. Hä? Ob der Lokführer da vielleicht Angst hat, wenn er so durchs Dunkle fahren muss? Es klappte. Oliver schob an der Bahn und beruhigte den imaginären, ängstlichen Lokomotivführer. Sein Vater nahm sich die Zeitung vor. Du Papa! Ich wünsche mir zu Weihnachten noch mehr Wagen für den Zug und Schienen.
Ich weiß, vielleicht kriegst du sie ja.
Papa, von mir kriegst du was ganz Tolles zu Weihnachten.
Oh, da freue ich mich aber.
Ich auch.
Weißt du, mein Junge, das Schenken ist ja nicht das Wichtigste an Weihnachten.
Nicht?
Nein, 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 Schenken ist eigentlich nur Nebensache.
Komisch. Und was ist das Wichtigste?
Herr Sellmeier ließ die Zeitung sinken und überlegte, Das Ergebnis war allerdings eher dürftig. Naja, eben das Weihnachten ist, verstehst du?
Nee.
Na, da ist damals Jesus geboren und das feiern wir eben.
Ach so, Jesus hat Geburtstag.
Ja, ja, so könnte man sagen. Herr Salmeier hob die Zeitung wieder und widmete sich dem Wirtschaftsteil.
Du Papa, wenn Jesus Geburtstag hat, dann müssen wir ihm doch was schenken.
Jesus was schenken? Unsinn.
Ein Geburtstagsgeschenk.
Nein, 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 so ein Geburtstag ist es ja nicht. Ganz anders. Eben Weihnachten, verstehst du? Nicht wie wenn du jetzt zum Kindergeburtstag gehst oder so.
Aber ein Geburtstag ist es doch, oder?
Ja, schon. Die Zeitung senkte sich wieder auf seinen Schoß. Ach Kind, ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll. Du fragst aber auch komische Sachen.
Brauchst du nicht, Papa, ich hab's schon verstanden.
Oliver saß mit angezogenen Knien da und stützte sich mit den Armen nach hinten ab. Ach, wirklich? Dann erklär du mir's mal.
Weihnachten ist ein richtiger Geburtstag, aber wir sind nicht eingeladen und darum brauchen wir auch nichts zu schenken.
Aha. Papa wiegte den Kopf. Nein, ich glaube, das stimmt nicht. Eingeladen sind wir schon irgendwie.
Aber da müssen wir Jesus doch was schenken.
Ach Kind, was du nur immer. Das Spiel mit deiner Eisenbahn. Vielleicht bringt dir das Christkind ja ein paar neue Waggons.
Was liest du denn da, Papa?
Die Zeitung.
Und was in der Zeitung?
Den Kulturteil.
Was ist denn ein Kulturteil?
Ah, da steht alles Mögliche, was man nicht unbedingt wissen muss, aber es ist manchmal trotzdem ganz interessant.
Was steht denn da?
Oliver stand neben seinem Vater und zeigte auf eine Überschrift. Bethlehem 2000 Jahre danach.
Wonach?
Ja, nach Weihnachten, also nach dem ersten Weihnachten, als Jesus geboren wurde. Das war nämlich in Bethlehem.
Weiß ich doch, ich kenne die Geschichte.
Na, dann ist ja alles klar. Es war offensichtlich, dass Oliver keinen Spaß mehr hatte am Spielen mit der Bahn. Er drängte sich an seinen Papa. Ebenso offensichtlich war, dass Herr Salmeier großes Interesse an der Zeitung hatte, denn er versuchte, die Annäherungsversuche seines Sohnes zu ignorieren.
Ich finde das gemein, Papa. Wenn er nun erfroren wäre.
Wer?
Jesus.
Jesus erfroren? Wieso? Notgedrungen musste Herr Salmeier seine Aufmerksamkeit wieder dem Kind zuwenden.
Wie ein Baby war. Wenn Maria und Josef nicht zum Schluss noch den Stall gefunden hätten, dann wäre Jesus am Ende erfroren, bloß weil der doofe Wirt sie nicht wollte.
Naja, wollte, ich weiß nicht, der hatte wohl keinen Platz, sein Hotel war eben ausgebucht.
Was für ein Buch?
Nein, kein Buch, also das sagt man so, wenn das Hotel voll ist. Weißt du, wie bei unserem Urlaub in Spanien, weißt du noch?
Klar, aber da war es nicht so kalt.
Ja, da hast du recht.
Und ich war auch kein Baby mehr.
Stimmt, nickte Herr Salmeier. Ich will nur sagen, wenn kein Platz da ist, ist kein Platz da. Da tut man dem Wirt von Bethlehem Unrecht, wenn man auf ihn schimpft. Jeder andere hätte Maria und Josef genauso abgewiesen.
Ehrlich?
Ja, sicher.
Du auch?
Ich auch, wenn ich keinen Platz gehabt hätte. Oliver sah sich im Wohnzimmer um. Aber hier haben wir genug Platz.
Hier? Wie meinst du das? Na, wenn Maria und Josef bei uns anklopfen würden.
Tun sie ja nicht.
Aber wenn...
Ja, wir haben doch kein Hotel.
Aber Platz haben wir.
Platz hätten wir, ja, gab Herr Salmeier notgedrungen zu. Für Jesus, fügte Oliver hinzu. Ja, für Jesus.
Vielleicht hätten wir auch sogar noch Pampers für ihn.
Diese Bemerkung seines Sohnes beschloss Herr Salmeier unbeantwortet zu lassen.
Du Papa, warum wohnen denn bei uns keine Tanten?
Was für Tanten meinst du?
Na, die Alü-Tanten oder wie die heißen.
Ach, du meinst die Asylanten?
Ja, die.
Ja, weißt du, das ist ein politisches Problem, also nicht eins, das uns persönlich betrifft.
Ach so, aber wo wir doch Platz haben?
Aber doch nicht für... Herr Salmeier schlug eine Seite der Zeitung um und achtete sorgfältig darauf, dass die Knicke genau ineinander lagen. Das ist was ganz anderes.
Warum?
Na, das sind so viele.
Aber Maria und Josef, die würden wir bei uns wohnen lassen, oder?
Ja, Kind, also wenn du mich so fragst, ich bin mir nicht mehr sicher.
Würden dich Maria und Josef stören beim Zeitunglesen, Papa?
Ja, kann schon sein.
Aber Jesus ist ja unsichtbar, hast du gesagt, der würde dich nicht stören. Ach, Oliver, da verwechselst du was. Als Jesus damals geboren wurde in Bethlehem, da war er natürlich sichtbar, nur heute eben nicht. Oliver dachte einige Augenblicke nach. Aber wir leben ja heute. Natürlich, was willst du damit sagen? Wo Jesus unsichtbar ist, da können wir ihn doch ruhig bei uns aufnehmen. Ja, tun wir doch auch. Echt? Naja, schon irgendwie. Endlich kehrte einigermaßen Wochenendruhe ein, dachte Herr Sellmeier zufrieden. Es war eine gute Idee, dem Jungen Nüsse, Rosinen und Mokkabohnen aus der Küche als Ladung für seine Eisenbahn zu geben. Nun konnte er also endlich ungestört den Leitartikel lesen. Ein Kommentar zu den neuen Plänen der Regierung zur Familienförderung. Endlich schienen die da oben auch zu merken, wie wichtig Kinder waren. Oliver sang leise und ziemlich ungenau vor sich hin. Kommet ihr Hirten, ihr Männer und Frauen. Schön singst du, lobte Herr Sellmeier. Durch die nur langsam eingekehrte Ruhe und den Leitartikel, der sich ganz mit seiner Ansicht deckte, leutselig gestimmt. So ermutigt sang Oliver etwas lauter und noch etwas schiefer weiter. Kommet das niedliche Kindlein zuschauen. Das liebliche, nicht das niedliche. Ich finde aber schöner das niedliche. Habt ihr das im Kindergarten gelernt? Ja? Sehr schön. Du Papa, kommt das im Fernsehen? Was? Das niedliche Kindlein, das wir uns anschauen sollen. Nein, das Lied meint doch nicht uns. Ich meine, es ist nicht für uns gedacht. Nicht? Warum lernen wir es denn dann? Naja, wir singen es, aber es ist so gedichtet, als wäre es für die Leute von damals. Die Hirten und Männer und Frauen von Bethlehem, verstehst du? Die sollten in den Stall gehen und das Kind anschauen, Jesus eben. Und wir sollen es nicht anschauen? Können wir doch gar nicht, das ist doch schon 2000 Jahre her. Ach so. Aber jetzt lass mich mal in Frieden meine Zeitung lesen. Um diesen Wunsch zu unterstreichen, hob er das Blatt hoch in der Absicht, dass es mit dem Sichtkontakt auch das Gespräch durchtrennen sollte. Diese erwünschte Wirkung trat allerdings nicht ein, jedenfalls nicht nachhaltig. Nun soll es werden, Frieden auf Erden, sang Oliver nach einigen Augenblicken, aber fragte er, du Papa, was ist denn Frieden auf Erden? Na, wenn sich niemand streitet. Weißt du, das haben die Engel damals so gesungen. Nee, nicht die Engel, wir im Kindergarten. Naja, erst die Engel und dann ihr. Aber viele zanken sich trotzdem, gab Oliver zu bedenken. Zum Beispiel der Kai. Ja, ja, das stimmt. Vielleicht haben die Engel ja auch gemeint, dass Gott nicht mehr mit den Menschen zankt. Der Versuch, die Seite aus aller Welt zu lesen, ließ Herrn Sellmeier nur wenig Aufmerksamkeit für das Gespräch übrig. Du Papa! Ach Kind, ich wollte doch meinen Artikel lesen. Warum singen wir das denn dann, wenn das doch schon so lange her ist und wir das niedliche Kindlein doch nicht anschauen können? Herr Sellmeier erinnerte sich an seine pädagogische Pflicht und zwang sich zur Geduld. Das Kind in der Krippe, das ist schon lange her, aber der Friede auf Erden, der gilt heute noch. Aha. Also sollte wenigstens. Okay, Papa, wenn du es auch nicht weißt, dann lies nur deine Zeitung. Ich lasse dich jetzt in Frieden auf Erden. Gut, vielleicht noch eine Geschichte, die ein bisschen kürzer ist. Hinterher habe ich es natürlich verstanden und die kleine Svenja auch, aber anfangs nicht und auch sonst hat es keiner begriffen und daher kam die ganze Verwirrung. Nun will ich sie aber nicht auch verwirren, darum erzähle ich es gleich so, dass sie es verstehen können. Also die Sache war so, wir hatten eine Adventsfeier mit der Sonntagsschule. Da kommen oft Eltern von Kindern, die sich sonst wenig in der Kirche blicken lassen. Es erfüllt sie mit Stolz, wenn ihre Kleinen auftreten und ein Gedicht herunterleiern oder im Chor mitpiepsen. Nun kann ich Ihnen leider nicht genau sagen, wie das Verslein ging, das die Svenja gesagt hat. Ich vergesse sowas schnell und von einem einmaligen Aufsagen könnte es sicher auch jemand mit einem besseren Gedächtnis als ich sich nicht merken. Es handelte aber vom Warten auf Weihnachten. Ein achtzeiliges Gedicht. Die siebte Zeile endete mit Herzen.
Und da endete sie auch tatsächlich. Svenja wusste die letzte Zeile nicht mehr. Hätte sie alles gekonnt abgespult, dann hätte wahrscheinlich überhaupt niemand auf den Inhalt geachtet. Jeder hätte nur in Erinnerung behalten, dass da ein goldiges kleines Ding im Scheinwerferlicht stand und verlegen an den Knöpfen seines roten Kleidchens drehte. Nun aber war plötzlich ein Loch entstanden. Und etwas, das nicht da ist, zieht manchmal die Aufmerksamkeit mehr auf sich als das Vorhandene. Es lag also eine Spannung im Saal. Alle 73 erwachsene Besucher hielten den Atem an. Ich war schon dabei zu überlegen, wie die verloren gegangene Zeile wohl lauten könne. Vielleicht etwas mit Schmerzen, weil es sich auf Herzen am Schluss von Zeile 7 reimen musste. Da hörte ich das Flüstern einer Sonntagsschullehrerin. Ein Leuchten ging über Svenjas Gesicht, der Korken sprang aus der Flasche, munter sprudelte die letzte Zeile heraus. Das heißt, genau genommen war es nicht die richtige Zeile. Ich sagte ja schon, später erfuhr ich, wie der Schluss lauten sollte, nämlich auf eine Bescherung mit Kerzen. Darauf wartete sie, wenn man einmal annimmt, dass die vorformulierten Worte des Gedichtes ihre tatsächliche Meinung ausdrückten, auf die Bescherung mit Kerzen. In ihrer Verwirrung aber brachte das kleine Mädchen da etwas durcheinander und sagte, eine Bekehrung mit Scherzen. Niemand bemerkte die Verwechslung, wie auch der Begriff Bekehrung ist ja in unseren Räumen nicht fremd, alle dachten, das hätte wohl so sein müssen. Es kam dann eine Pause im Programm, in der Geschenke an die treuesten Besucher der Sonntagsschule verteilt wurden. Svenja durfte mit austeilen. Als sie in meine Nähe kam, hörte ich, wie der alte Herr Krohn sie ansprach. Bekehrung sei aber eine ernste Sache, meinte er, und habe mit Scherzen ganz und gar nichts zu tun. Das hörte Tanja Freier, Sie kennen sie vielleicht, die immer so etwas Revolutionäres an sich hat. Doch behauptete sie, Bekehrung sei eine fröhliche Sache und mit Scherzen sehr gut vereinbar. Herr Seifert mischte sich auch ein. Es sei doch ganz unwichtig, meinte er, ob Bekehrung mit oder ohne Scherzen geschehe. Hauptsache, sie geschehe überhaupt. Und er könne es nicht gutheißen, dass Svenja auf die Bekehrung warte. Darauf müsse man nicht warten. Den Schritt könne man sofort vollziehen. Heute sei der Tag des Heils. Da protestierte aber Herr Ebermann. Es sei theologisch völlig unhaltbar, meinte er, die Bekehrung so vom Wollen des Menschen abhängig zu machen, wo sie doch letztlich Gottes Werk sei, der erwähle, wen er wolle. Der Streit wurde immer hitziger. Da hatten wir nun die Bescherung. Svenja stand ängstlich dabei und wusste überhaupt nicht, wovon die Rede war. Nur einmal, als Herr Krohn ihr dringend riet, ihr kleines und doch schon schwarzes Herz für Jesus zu öffnen, damit er einziehen könne, antwortete sie schüchtern, aber da ist er doch schon. Die Leiterin der Sonntagsschule sah sich durch die Diskussion veranlasst, die Sache wieder richtig zu stellen. Wir bitten um Nachsicht für eine kleine Verwechslung, sagte sie ins Mikrofon. Svenja wartet nicht auf eine Bekehrung mit Scherzen, sondern auf eine Bescherung mit Kerzen. Da lachten die Leute. Aber nur kurz, als sie ein wenig nachgedacht hatten, empfanden sie eine gewisse Enttäuschung. Kinder mögen sich ja eine Bescherung mit Kerzen sehnlich herbeiwünschen, aber Erwachsene spüren, dass dies ein ziemlich mageres Ziel ist. Da ist eine Bekehrung, ob nun mit oder ohne Scherzen, besser. Offen gestanden, man kann zwar nicht sagen, dass wir uns danach sehnen, aber es hört sich doch wenigstens gewichtiger an. Später, am Ausgang, als alle zugleich in ihre Mäntel schlüpfen wollten, denn es darum ziemlich eng war, drängte Svenja zwischen den Erwachsenen durch, weil ihr Vater schon in der Nähe der Eingangstür stand und ihr zuwinkte. Tanja Freier hielt das Kind auf und sagte, du hast uns heute eine gute Predigt gehalten, Svenja. Das schien die Kleine aber nicht so recht zu glauben, denn sie lächelte nur verlegen. Nicht wahr, Herr Krohn? Fügte Tanja hinzu und es war nicht zu übersehen, dass sie ihn provozieren wollte. Ein Kindergedicht ist keine Predigt, antwortete Herr Krohn, fühlte sich jedoch verpflichtet fortzufahren. Du hast es aber gut gemacht, Kind. Warum soll es keine Predigt gewesen sein, fragte Herr Ebermann. Ein Handschuh fiel ihm aus der Manteltasche. Ehe er sich danach bücken konnte, hatte Tanja ihn schon aufgehoben. Danke. Weil eine Predigt Verkündigung des Wortes Gottes ist, antwortete der alte Herr Krohn. Er sprach nur wie nebenbei und sah den Frager auch nicht an, als wollte er damit andeuten, dass dies nun noch eine Selbstverständlichkeit sei, nach der man in diesem Hause nun wirklich nicht fragen müsse. Herr Seifert wickelte sich gerade den Schal zweimal um den Hals. Kein frischer Wind sollte bei ihm eine Chance haben. Dabei unterstrich er, ein Kind kann uns natürlich mit so einem Beitrag erfreuen, zweifellos, aber das sollten wir nicht Predigt nennen. In Vollmacht Gottes Wort zu sagen ist... Der Rest ging unter, weil sich die allgemeine Aufmerksamkeit zum Ausgang richtete. Svenja hatte sich zwischen den vielen Beinen durchgezwängt und war mit einem leisen Juchzer ihrem Vater in die Arme gesprungen. Der wirbelte sie herum, so heftig, dass die alte Frau Leukert schnell zurücktrat, um nicht getroffen zu werden. Ich weiß nicht, warum mir da dieser eine Satz von Jesus in den Sinn kam. Ich kriege ihn nicht mehr wörtlich zusammen, aber er ging ungefähr so, dass wir Erwachsenen umkehren sollen und werden wie die Kinder.
Ich denke, es ist gut, wenn wir nicht kindisch werden, aber wie die Kinder und einen Glauben haben wie die Kinder, es annehmen und im Annehmen dann auch wieder erleben. Wir wollen auch diesen Abend mit Gebet abschließen. Jesus Christus, hab Dank dafür, dass wir zwar wissen, dass du bald wiederkommst, aber auch wissen, Herr, dass du jetzt mitten unter uns bist, dass du in uns lebst, dass wir unser Herz weit öffnen dürfen, damit du einziehst, damit du in uns lebst, damit wir eine neue Kreatur und Schöpfung werden in dir, weil du unser Leben umgestaltest. Schenk es uns, Herr, dass wir wie die Kinder im Glauben und Vertrauen dich einfach einlassen und gespannt sind, was du mit unserem Leben machst. Sag du Dank auch für diesen Abend. Wir bitten um eine gute Nacht. Bitten dich, Herr, dass du uns behütest, bewahrst und segnest und freuen uns auf alles, auch den neuen Tag, den du uns schenken wirst. Geh mit uns und hab Dank für deine Liebe. Amen.